Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen. Und ich bin folgender Meinung. Ja, herzlich willkommen zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Arno Wohlvater, den wir vor einigen Jahren mit dem Business Athlete Award ausgezeichnet hatten. Der ehemalige Rad-Champion ist ein erfolgreicher Manager und hat auch lässige Bücher geschrieben. Über all das reden wir heute. Lieber Arno, herzlich willkommen bei mir im Studio.
Ja, danke für die Möglichkeit.
Wir kennen uns ja schon länger, weil du warst ja einmal nominiert, einmal Sieger, einmal auch Partner beim Business Athlete Award, also Preise für ehemalige Spitzensportler, die in der Wirtschaft erfolgreich sind. Ich bin der Meinung, das trifft auf dich ganz besonders zu. Das werden wir jetzt in diesem Podcast auch alles besprechen. Aber wir beginnen am Anfang mit dem Sport, dem Radsport bei dir. Wie hat denn das begonnen seinerzeit bei dir, dich diesen Sport auszuwählen und dann stark zu werden?
Es hat interessant begonnen, weil eigentlich bin ich Skirennen gefahren als Kind in Kärnten.
Okay.
Gebürtiger Ferlacher. Und wie alle, die in den Bergen aufwachsen, gehen wir am Skifahren.
Und was waren das für Disziplinen? Da muss ich gleich ins...
Nein, ich bin eigentlich alles gefahren. Slalom, Riesenslalom, sogar Abfahrt. Okay. Am erfolgreichsten, interessanterweise, aber doch im Slalom irgendwann einmal.
Schön.
Ich kann mich erinnern, es ist weit weg, aber irgendwann mal so bei einer Kärntner Meisterschaft, wo ich glaube, mit Dritter im Slalom als Kind oder Jugend oder keine Ahnung, was für eine Kategorie war. Aber selbst mit dem Radl herumfahren hat mich schon immer interessiert. Und irgendwann mal begonnen, im Sommer mit dem Fahrrad zu trainieren für Skifahren. Mhm. Und dann hat irgendwann gesagt, mein Trainer damals, du, jetzt gehen wir mal gerade halber, fahren wir so ein Radlrennen mit. Und da bin ich mitgefahren und siehe da, das war sofort beim Hobbyrennen, war ich da vorne mit dabei. Und dann der Veranstalter von diesem Rennen war damals der Chef vom größten Radclub in Klagenfurt. Das war die Peterquelle.
Okay.
Und der hat gemeint, hey, du bist ein Talent, du solltest Radl fahren. Und ich habe mich geziert eine Zeit lang und irgendwann habe ich doch eine Lizenz gelöst und bin dann Radl gefahren. Mhm. Und dann war gleich einmal die österreichische Einzelzeit für Jugendmeisterschaft in Kärnten. Und da habe ich Bronzemedaille, wenn ich mich recht erinnere, gemacht. Da habe ich gedacht, Radlfahren ist cool, da wird noch was.
Mhm. Und Einzelzeitfahren ist natürlich Tempohärte pur. Ist das doch was anderes als Skifahren gewesen? Aber das war mit Training verbunden irgendwie. Und die Jugend warst ja schon sehr stark im Radfahren. Ich glaube, du hast dann Jugendmeistertitel dann auch geschafft, oder?
Ja, ich bin dann, also erst als Jugend eingestiegen, zweit zur Jugend, habe ich keine Ahnung, Silbermedaille irgendwo gemacht, kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Dann kommt die nächste Kategorie, Junioren, da war ich dann Staatsmeister auf der Straße im Zeitfahren und das auch das Jahr darauf wieder. Also das Zeitfahren war schon immer Disziplin, offensichtlich war das Training Skifahren, viel Skitouren gehen, recht hilfreich, um auch diese Tempohärte beim Zeitfahren durchzustehen.
Mhm. Haben wir eine große Tradition in Österreich, also Stichwort Wechselberger dann später auch noch, oder war der gleichzeitig der Helmut?
Nein, der war damals in dem Team, ja, wo ich auch mitgefahren bin.
War eine gewaltige
das,
Zeit,
das wo war, schon musste. Ja, da war Paul Bob ja, und genau. Der Wechselberger Helmut, ja. Linhard Hans, also wir waren halt im Nationalteam sehr viel unterwegs gemeinsam.
Du hast jetzt Zeitfahren als Stärke schon genannt. Wie ist da auf den Bergen gegangen und wie im Sprint einer Etappe?
Gute Frage. Also Berg an sich gut.
Ja.
Da war ich halt immer ein bisschen zu schwer da mit meiner Größe. Ja. Da waren die Bergfechsen 1,65 Meter, 70, 75 vielleicht, 10 Kilo leichter. Also ich bin recht gut drüber gekommen. Ganze steilen, langen Berge war natürlich da. Wenn du 70 Kilo plus hast, wird es schwierig. Mhm. Aber auch durchaus vernünftig. Sprint war nie mehr mit dir. Also ich war nie ein Sprinter. In Italien sind wir geheißen Passista Scalatore. Mhm. Das heißt, man kommt gut über die Hügel. Man ist ein Allrounder, der schnell Radl fahren kann. Aber Sprint, da brauchst du eigene muskuläre Voraussetzungen.
Jetzt fasziniert mich das ja, wenn ich ja Tour de France zum Beispiel jetzt schaue auf Eurosport tagelang, ja, und auch diese Rennentwicklung irgendwie mitbekomme. Hat es damals schon diese Rollen in der Mannschaft gegeben, so wie das heute ist, dass man zum Beispiel vor einem Sprint einen Zug macht oder so wie das heißt, und hat da jeder seine Rolle schon damals gehabt in einer Mannschaft, oder ist das eine Entwicklung, die in den letzten Jahrzehnten erst gekommen ist?
Na, du hast in vor jeder Etappe eine Teambesprechung gehabt, ja. Jede Etappe anders ist, je nach Wetter, Umfeldbedingungen, kalt, warm, Wind, Regen, trocken. Und jeder im Team hat seine Fähigkeiten, Kompetenzen. Und der Radl-Team, man glaubt immer, Radfahren ist Einzelsport, ist es aber nicht. Mhm. Radsport ist eigentlich ein sehr komplexer Teamsport und jeder muss seine Fähigkeiten, Kompetenzen einbringen. Und die Kombination aus den Fähigkeiten, Kompetenzen macht es dann. Und einmal ist man Wasserträger und wenn es eine Etappe gibt, wo deine Fähigkeiten die sind, die am erfolgsversprechendsten sind, dann wirst du auch für diese eine Etappe oft als Kapitän nominiert, weil dann fahren alle für dich.
Ja, das ist das absolut Spannende. 1987 bist du österreichischer Meister geworden. Was war das? Straße nehme ich an, oder?
Das war Straßen, genau.
Und bitte ein paar Worte zur Rennentwicklung. Damals.
Ja, die war ja unaufgeregt, okay. Weil das war der WM-Kurs damals in Villach. Ja. Das war die Generalprobe sozusagen. Und irgendwie war mir relativ klar, dass das heute, also an diesem einen Tag, gut ausgehen wird für mich. Und das war für mich persönlich unspektakulär, weil eigentlich in jeder Spitzengruppe vorne mit dabei war und das Rennen kontrollieren habe können.
Und war das dann eine Soloflucht zum Schluss aus der letzten Spitzengruppe?
Ich weiß gar nicht mehr so genau. Also ich war da Spitzengruppe und dann glaube ich bin irgendwie weggefahren und der Wechselberger Helmut ist da mitgefahren. Und die zwei Sprintgiganten, das ist sarkastisch gemeint, haben sich dann den Zielsprint gegeben und da habe ich gewonnen dann.
Spannend. Das 87er Jahr war überhaupt, glaube ich, ein gutes für dich als Amateur noch. Rheinland-Pfalz-Rundfahrt, also als starker Dritter. Ich glaube, das war das dein größter Erfolg, deiner Meinung nach?
Ich würde gar nicht nach größten Erfolgen das bewerten, weil oft ist der größte Erfolg von außen bewertet, für einen selber nicht der größte Erfolg. Mhm. Man gewinnt oft Rennen, denkt man sich, das war nicht gut, was man abgeliefert hat. Man hat gewonnen, also für die Außenwelt super.
Ja.
Und dann wirst du 10. oder 15. irgendwas und denkst du, das war heute eigentlich, war ich ziemlich gut unterwegs heute. Also das relativiert sich immer, ob ich für mich das Maximum erreichen habe können. Und das Maximum war nicht immer der Sieg. Ich habe für mich kein Ereignis, das heraussticht und so, das war der größte Erfolg.
Und bist du damals in die Rundfahrt Rheinland-Pfalz als Kapitän reingegangen deines Teams oder hat sich das entwickelt, dass man dann auf dich gesetzt hat?
Das entwickelt sich dann nach den ersten 2-3 Etappen. Ja. Schaut man halt, wer wo unterwegs ist und wer die größten Chancen hat, vorne ankommen zu können.
Und dann kamen Profijahre, 88 bis 92. Auch da bitte um ein paar Memories. Ich glaube, ein Stichwort, das bei dir immer wieder kommt, ist Giro d'Italia.
Ja, der Giro, ich bin auch dadurch das erste Jahr Profi gewesen. Mhm. Man muss halt wissen, dass damals ein Amateur auf Profi die Distanzen gleich mal verdoppelt waren. Das Amateur bist gefahren im Schnitt 120, 140, 150 Kilometer Distanzen. Das Profi fährst auf einmal 250 bis 300 Kilometer. Das ist ein Riesensprung ganz einfach. Mhm. Und man weiß ja vorher nicht, auf was man sich einlässt.
Ja.
Als persönliche Lernkurve hochspannend, möchte keine Sekunde missen, weil es einfach permanent gefordert bist, deine Leistungsgrenzen auszuloten, mit dir umzugehen, Mechanismen zu finden, wie du auch mit diesen langen Distanzen zurechtkommst. Und das war für mich ein spannender Prozess. Ganz viel gelernt über mich selber und ganz interessante Erfahrungen gemacht, die Welt gesehen. Mhm. War eine gute Zeit.
Kann ich mir vorstellen. Und da ist ja auch irgendwie als Initialzündung für ein Buch irgendwie Gavia als Stichwort, oder?
Ja, da war einfach die Idee, weil ich immer beseelt war. Mein Sport ist ja auch wirtschaftlich ein Wirtschaftsfaktor auf der einen Seite. Ich meine auch, dass Sport und Wirtschaft, die Kombination ist ja ganz eine spannende. Und ich habe aus dem Sport ganz viel gelernt, was mir in der Wirtschaft dann geholfen hat. Mhm. Das Ganze hinterlegt mit theoretischen Ausbildungen, was ich habe MBA gemacht und was ich was alles. Wenn ich mir gedacht habe, irgendwie Sport allein ist mir zu wenig. Ich habe vorher schon die Matura fertig gemacht, mir war immer wichtig, auch die intellektuelle Seite und die Ausbildungsseite nicht zu vernachlässigen im Sport. Und die Kombination hat spannend gemacht.
Und Gavia ist, glaube ich, irgendein Berggipfel beim Giro.
Ja, genau. Und die Idee war dann, ich schreibe ein Buch, wo ehemalige Sportler, die auch in der Wirtschaft unterwegs sind, interview. Ich habe damals den Leiter, den Wirtschaftskammerpräsidenten interviewt und gefragt, was Sport für einen Wirtschaftsfaktor bedeutet. An der größten Sponsorgeber des Landes interviewt und geschaut, warum sponsorst du überhaupt Sport? Was ist die Motivation dahinter? An Headhunter der Sportler waren sagen, was sind die Attribute des Sports, die in der Wirtschaft relevant sind? Und was zeichnet das aus und wie kann man das in der Wirtschaft verwenden? Und dann habe ich einen Titel gesucht. Dann habe ich eigentlich eine einschneidende Etappe über diese Gavi-Etappe 1988, wo halt die Gazzetta dello Sport getitelt hat, der Tag, an dem die harten Männer weinten. Warum war das so? Weil es hat -2 Grad gehabt, Schneegestöber, es war wirklich eine ziemlich interessante Etappe von den Herausforderungen her. Und auf sowas das aufzuhängen, was bedeutet dieser Wetterumschwung auch für Wirtschaft, wenn jetzt einmal das Schönwetter vorbei ist und die Märkte disruptiver werden, dann brauchst du einfach andere Konzepte. Und von dem abgeleitet war die Idee, ich nenne es Gavia-Prinzip.
Wunderbar. Ich habe das Buch vor Jahren gelesen. Ich werde es jetzt wieder mal lesen. Wir haben uns ja rund um das, was du erzählst, Business Athlete Award war ja auch unsere Initiative, dann mit der Sporthilfe gemeinsam, und du warst immer unter den Inner Circle der möglichen Preisträger und hast auch mal gewonnen. Und ich glaube, bei der Gelegenheit habe ich dann auch das Buch verschlungen, was ja genau diese DNA auch widerspiegelt. Was mich jetzt noch interessiert, wir kommen dann auch noch zu deinem zweiten Buch, ist, wie war dann das Karriereende und wann war für dich klar, dass du dann den Schwenk in die Wirtschaft oder in die Selbstständigkeit machst und den Sport einmal an den Nagel hängst?
Also für mich war das relativ früh klar. Ich glaube, mit 17 habe ich irgendwann ein Interview gegeben. Da wurde ich gefragt, was ich vorhabe. So, ich wäre sicher Profi. Aber ich fahre nicht länger wie bis 30.
Und wie lang bist du dann gefahren?
Ich habe mit 29
genau, aufgehört. Genau, weil du ja 30 gesagt hast.
Ne? Genau. Ja. Nein, und mir war endlich klar, dass dir der Sprung in die Wirtschaft war mir wichtig, ganz einfach. Für mich war Radsport eine super schöne Episode mit ganz, ganz viel wertvollsten Lernerfahrungen. Aber irgendwann war der Punkt nach 5 Jahren, eigentlich habe ich das, was ich für mich aus dem Sport mitnehmen wollte, war für mich erledigt. Und dann kommt mit dem Rennen der Punkt, wo du denkst, oh, das ist es aber nicht mehr. Und dann bleibst du stehen und bockst den Radl ein und sagst, das war's. Somit haben wir die Karriere beendet. Und dann ist es eben in die Wirtschaft gegangen. Und das war ein spannender Move, weil ich habe damals schon als Sportler, also wie nach Radl gefahren, bin eine Kolumne geschrieben für ein Special Interest Magazin, das hat damals Pedal geheißen, Rennrad Magazin. Und dann hat sich einfach die Möglichkeit ergeben, dort einzusteigen als Redakteur.
Und Fotograf hast du dann auch, glaube ich, ne?
Ja, dann war die interessante Frage, lerne ich fotografieren? Da haben wir eine Fotoausrüstung gekauft, Nikon Fotoschule, ist ein Buch, und habe autodidaktisch fotografieren gelernt. Und siehe da, nach 6 Wochen und hunderten Filmen, die ich verschossen habe, habe ich mein erstes Foto verkauft. Denke ich mir, geht doch, ja. Spannend.
Hast die Spitzengruppe im Berg immer wieder überholt, bist vorgefahren und hast dann Fotos gemacht, wenn es kommen in die nächste Kehre. Ne? Ja. Da bist du eigentlich Altersklassensportler auch noch bei irgendwelchen Rennen dabei?
Nein. Ich mache gern Sport, ich mache gern Bewegung.
Du schaust topfit aus. Ja.
Absolut null leistungsbezogen. Ja. Also ich habe weder einen Pulsar noch eine Uhr noch Schaufkilometer. Das ist mir schlichtweg nicht wichtig. Ich bewege mich aus Freude und der Bewegung und was mir gut tut.
Ja, als Journalist, Fotograf in einem Medium, das ganz knapp an deiner sportlichen Profession liegt, eigentlich genau drauf, bist du dann gewechselt, spektakulär, weil was man dann erzählt hat, Chip Eni als Stichworte, Riesenunternehmen, und dort hast du ja einen, was hast du dort gemacht? Erzähl selbst.
Ja, das war ein sehr logischer Move, weil ich bin eigentlich gelernter Maschinenbautechniker, HTL-Techniker. Ja. Habe dann die WU abgebrochen, weil es mit dem Radfahren, mit dem Profisport nicht kompatibel war, und bin aber dann sofort wieder auf die Uni zurückgegangen und habe dann Werbung und Verkaufslehrgang gemacht, das akademisch geprüfte Werbekaufen, als Abschluss war das damals. Und das habe ich neben dem Journalismus gemacht, den ich Fulltime betrieben habe. Und dann hat sich eben die Möglichkeit ergeben, die Eni hat damals gesucht, also Archib Österreich hat gesucht, einen Verkaufsförderer, glaube ich, war das. Und bin dort mit Werbung und Verkaufsförderung eingestiegen und über dann Werbeleiter, Marketingleiter relativ schnell habe ich Verantwortung gekriegt für die gesamten, für das gesamte Tankstellennetz in Österreich. Und damals 190 Tankstellen, bis also grüne Wiese, betreiben mit allem drum und dran, war hochspannend. Dann ist halt weitergegangen in Slowenien und dann war ich noch, ich glaube, 2,5 Jahre ungefähr in 12 Ländern verantwortlich für Merch Acquisitions, neue Projekte. Die Summe war, glaube ich, 9 Jahre da in dem Unternehmen.
Spannend, spannend. Also das wusste ich nicht, was ich wusste und was auch die erste Nominierungsphase war für dich, war deine BAWAG-Zeit, wo es ja auch spannenden Case gegeben hat und etliches zu tun war. Auch da bitte ein paar Worte zu dieser Phase.
Ja, das war eine interessante Geschichte, weil damals ist ja gerade der neue Eigentümer Cerberus eingestiegen in die Bank, die hat das damals gekauft. Und die haben gesehen, dass sie ein Retail-Geschäft aufbauen wollen. Und meine Kernkompetenz war Retail über die Tankstellen, aber nicht Banking.
Eine provokante Frage, war BAWAG nicht immer eine Retail-Bank eigentlich für Sparer und immer die höchsten Sparzinsen gehabt in den 80ern, 90ern und so? Aber ohne Strategie halt, nur Sparzinsen.
Naja, das war halt damals nach dieser BAWAG-Geschichte, war natürlich die Bank neu auszurichten. Stimmt. Und die neuen Eigentümer haben die Bank ganz, ganz neu hingestellt. Und irgendwie ist das zu mir gekommen über den Headhunter, dann haben wir diskutiert und die haben hatten tatsächlich den Mut, einen Nichtbanker als Leiter der BAWAG-Filialen zu nominieren. Und das war hochinteressante Zeit. Warum? Weil ich ein neues Metier lernen musste. Ich bin in der Bank gegangen und habe ganz schnell das Bankgeschäft verstehen müssen. Auf der anderen Seite habe ich was einbringen können, was eine Bank damals nicht hatte, nämlich systemisiertes Retail-Geschäft. Und das haben wir aufgebaut. Das war hochinteressant. Wir haben dann den operativen Merger mit der BSK gemacht, diese Filialoffensive. Mhm. Haben praktisch Babak, BSK mit Post das ganze Filialsystem neu aufgebaut. Und das war hochinspirierend und spannend. Ich habe ein tolles Team gehabt. Bin heute noch dankbar für alle Weggefährten, die da unterstützt haben auf diesem Weg. Es war herausfordernd, aber sehr, sehr inspirierend. Das richtige Wort, glaube ich.
Ja, und Cerberus, man muss schon sagen, diese neue BAWAG ist ja wirklich eine vollkommen neue BAWAG, die du ja auch mitgebaut hast, wie du jetzt auch gesagt hast, irgendwie in einer wichtigen Facette. Man kommt zwar nicht an sie ran, aber sie ist an der Börse eine der geilsten Bankaktien in ganz Europa, jetzt auf All-Time-High-Niveau de facto vor wenigen Tagen erst erzielt. Also ganz, ganz großer Respekt da. Die nächste Station, Metro, Österreich. CEO, klingt auch nicht so schlecht, ne?
Ja, auch das wieder spannend. Warum? Weil an Tankstellen, ich hatte 140 Gastronomiebetriebe und die Convenience Stores. Und wir haben damals ganz viel gemacht zum Thema Backshop, Kaffeekultur. Ich war damals der Erste, der den Tankstellen Parol um 30 Euro eingestellt hat. Da haben wir, glaube ich, so einen Convenience-Preis gewonnen
einmal. Das heißt, da kommt die ENI-Erfahrung wieder.
Genau, wenn man schon, da, ne? Wenn man ja, da recht, ja, recht innovativ unterwegs waren. Und ich war auf der anderen Seite des Kunden und Metro war halt ein potenzieller Lieferant und die Pächter haben damals ja auch bei Metro eingekauft. Und Metro Österreich ist ein spannendes Unternehmen, ist der Marktführer im Großhandel und da habe ich die Chance gehabt, CEO zu werden und habe gedacht, das klingt doch gut.
Und du hast da irgendwas auf die grüne Wiese gestellt, wenn ich mich recht erinnere, in Niederösterreich, glaube ich, oder?
Ja, das war in St. Pölten das Tor, also wie in St. Pölten. Das ist ein hochinteressantes Gebäude, weil wir bewiesen haben, dass ein 9000 Quadratmeter Flächen-Großhandelsstore in Plus-Energie geht. Das sind wirklich sehr regionale Lieferanten, sehr regionales, alles mit Leimbinderholz, Photovoltaik, Wärmerückgewinnung. Und es wurde auch zertifiziert auf einen extrem hohen Umweltstandard. Mhm. Ja, und ein Industriebau in Plus-Energie, ökologisch zu realisieren zu dürfen, das war auch ein Meilenstein, glaube ich, für Industriebauten in Österreich.
Und du bist ja jetzt auch immer noch, glaube ich, Vice Chairman von Energy Globe, der Energy Globe Foundation. Ist das damals aus dieser Zeit irgendwie gewachsen, als du diese Hütte auf die grüne Wiese gestellt hast?
Genau, das ist daraus entstanden. Der Wolfgang Neumann, lieber Freund von mir, der hatte vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten bald, den Energy Globe gegründet mit dem Ziel, dass man wirklich, und mittlerweile, ich glaube, es sind 120 Länder, reichen da ja noch mehr, die Länder reichen Projekte ein, die werden im Energy Globe übers Committee nominiert und dann auch prämiert und dann gelangen die hoffentlich in die Umsetzung. Und ich finde das ein extrem sinnstiftendes Konzept, in Energy Globe, mhm, weil es einfach flächendeckend von Schulen über Firmen quer durch alle Bevölkerungs- und sozialen Schichten innovative Nachhaltigkeitsprojekte, die praktikabel sind, eingereicht und erfunden und eingereicht werden.
Also höchst, höchst, höchst spannend. Ich könnte bei jeder Station noch, glaube ich, 20 Folgefragen stellen, aber ich komme jetzt zur nächsten Station, Trenkwalder. Ja. Auch da ein paar Worte dazu, bitte. Personalbereich, doch wieder was ganz was anderes, aber vielleicht ein bisschen nahe an der BAWAG, oder?
Na, auch nicht wirklich so anders, weil am Ende des Tages die vielen Mitarbeiter in den Unternehmen, mit denen ich arbeiten durfte, du hast immer das gleiche Thema. Am Ende des Tages, das ist so eine These, die ich aufstelle, bei aller Digitalisierung, sage ich immer, der eigentliche Urknall jeder ökonomischen Interaktion ist und bleibt der Mensch. Mhm. Und daher finde ich es einfach wichtig, dass welche Sinnstiftung man Menschen am Weg mitgeben kann, im Sinne von Perspektiven im Job. Also die Motivation war dort, wir hatten damals ungefähr 6.000 Arbeitskräfte, die im Betrieb überlassen sind. Welche Sinnstiftung kann man da mitgeben? Und das Geschäftsmodell ist auch deshalb interessant, weil es ja Langzeitarbeitslose teilweise von AMS reintegriert in Betriebe, die dann wieder übernommen werden. Also das ist schon am Ende des Tages, wenn man es vernünftig macht, sinnstiftende Tätigkeit.
Ich komme jetzt nochmal zurück zu diesem Business Athlete Award. Da gibt es ja eben die ehemaligen Spitzensportler, die jetzt in der Wirtschaft erfolgreich sind. Da gibt es ja den Aspekt, dass du selbst was gründest, irgendeine Airline oder sonst irgendetwas, haben wir alles gehabt in Österreich. Oder eben so wie du Topmanager bei einem bestehenden Konzern wirst. Zweiteres ist meiner Meinung nach viel seltener. Da gibt es viel zu wenig ehemalige Spitzensportler, die diesen Weg gehen, den du gehst. Warum glaubst du, wird die Person Arno Wohlfahrter als CEO in so große Brands geholt? Bist du ein Change Manager? Kannst du verändern? Was sind deine Stärken da, glaubst du?
Also, da muss ich ein bisschen ausholen, gerne, weil der Sport lehrt vieles. Ja. Und was im Sport, und das habe ich lange unterschätzt, für mich gesetzt ist, ist der Purpose. Also viele Unternehmen sagen, was ist das, der Zweck der Existenz? Ja. Machen Purpose-Workshops rauf und runter. Im Spitzensport brauchst du über den Purpose nicht diskutieren, weil wer sich dieses Trainingspensum antut, hat die Sinnfrage ultimativ beantwortet. Und wenn man die beginnt zu stellen, hört man auf.
Ja? Ja.
So. In Unternehmen habe ich vorher erlebt, ich habe die Grundvoraussetzung und meine Grundannahme war, jeder hat den Purpose verinnerlicht des Unternehmens. Und dann kommt man eben drauf, dass das nicht so ist. Das muss man arbeiten. Und das ist why, how, what. Mhm. Warum ich in Unternehmen, kann ich nicht sagen. Ich glaube, ich habe Grundvoraussetzungen geschaffen im Sinne von, ich habe die notwendigen inhaltlichen Ausbildungen möglicherweise auch haben die mitgeholfen, weil ich habe einen California State MBA-Abschluss und noch einen zweiten MBA und einen MLA. Aber es geht gar nicht darum, es geht um die Titel. Es geht darum, welche Inhalte, Methodenkompetenzen bringt man sich selber bei. Und ich finde einfach die Kombination aus dem Sport, die Erfahrungswerte kombiniert mit Methodenkompetenz in der Wirtschaftsökonomie und dann auch die Möglichkeit zu kriegen, Menschen mitzunehmen, so gut es geht auf dem Weg.
Ich glaube, die Kombination
ist schon spannend. Ja.
Irgendwann zählt auch der Track Record, glaube ich, ne? Dass man diesen Case schon hinter sich gebracht hat und so weiter. Und der Business Athlete Award hat natürlich auch geholfen. Das ist ganz klar. Dein zweites Buch, ich mache jetzt diesen Step hier, nachdem wir diese großen Stationen durch sind. Bitte da, was war da die Idee? Das geht in eine andere Richtung, aber auch rund um deine Skills natürlich.
Ja. Ja, die Idee, was bewirkt Sozialkompetenz? Ja. Also entstanden ist das Ganze aus einem Umfeld, wo wir diskutiert haben, was brauchen Mitarbeiter? Die anderen haben gesagt, wir brauchen Verkaufstrainings. Und ich gesagt, ich habe tausende aktive Verkaufstrainings gemacht. Sehr nett, aber das hilft uns ja nicht weiter.
Ja.
Am Ende des Tages geht es um Sozialkompetenz. Was ist die Definition davon? Wenn ich mit mir selbst, also mich selbst besser erkenne, was meine blinden Flecken sind, wie ich als Persönlichkeit tick, dann kann ich mich selbst besser steuern. Und wenn ich mich selbst besser steuern kann in Sozialsystemen, dann kann ich besser interagieren mit der Umwelt. Und das war die Grundthese dahinter. Mhm. Und ich habe damals in der Bank das angeboten, dass man Sozialkompetenz erlernt. Warum? Warum gerade dort? Weil gerade das Finanzgeschäft, ja, und die Finanzwirtschaft, und gerade im Privatkundenbereich, weil sie verantwortlich waren im KMU-Bereich, da geht es auch um Verantwortung dem Kunden gegenüber. Und Sozialkompetenz bedeutet, ich kann mit meinem Kunden, mit dem Gegenüber besser interagieren und eingehen und besser herausfinden, was der wirklich braucht und was seinem Lebensbedürfnis entspricht. Das war die Grundintention. Und der Erik Adler damals, der hat Programme gemacht, wie man benachteiligte Jugendliche mit Sozialkompetenz zurückbringt in ein Arbeitsleben. Und das war groß, mit zigtausenden hat das stattgefunden, auch funktioniert. Und wir haben das System dann genommen und gesagt, eigentlich, das ist ja für jeden Menschen interessant, mehr über sich selbst zu erfahren und zu sagen, wie kann ich besser interagieren. Und so ist es entstanden. Das war auch hoch erfolgreich. Ja. Und ich habe es einfach angeboten und das war ein Angebot der Mitarbeiter und wer es nehmen wollte, nahm es.
Und wie heißt das Buch?
Die SOKO 12 Strategie. Sozialkompetenz 12, warum 12? Genau. Weil es 12 Prinzipien zum Erfolg gibt.
Genau.
Und, die wir beschrieben haben. Und das Buch hat eigentlich drei Teile, ein Roman, ein fiktiver Roman von einem Studenten, der diese Erfolgsprinzipien durchläuft. Dann der zweite Block ist, wie kann ich mit mir selber mit den 12 Prinzipien arbeiten? Und der dritte Block ist, das war dann mein Beitrag hauptsächlich, wie kann man sowas in die Wirtschaft einbetten? Und warum ist es auch wirtschaftlich interessant, Sozialkompetenz zu üben?
Und bei dem Titel werden neben ein paar Managern und aufstiegsinteressierten Menschen auch ein paar Krimi-Fans versehentlich gekauft haben. Aber es ist ja alles gut und ich werde beide Bücher natürlich verlinken. Jetzt noch kurz zu deinen aktuellen Aktivitäten in der Selbstständigkeit. Was treibt dich da momentan? Was sind die Projekte?
Ja, ich bin ja schon immer selbstständig. 50% ja, genau. Meiner Berufstätigkeit und auch nebenbei war ich immer wieder selbstständig unterwegs. Weil ich einfach auch das neben den Corporates immer sehr geschätzt habe, selber was machen zu können. Ich bin gerade dabei, mit einem Netzwerk von Experten ein Beratungsunternehmen aufzubauen, wo all diese Erfahrungswerte in Querschnittfunktionen vereint werden sollen. Meine Vision ist integrative Unternehmensführung. Es ist zu wenig, nur auf einer Schraube zu drehen. Mhm. Für mich ist Unternehmer wie Organismus, alles hängt zusammen. Und je besser man die Abhängigkeiten und Interdependenzen versteht, desto mehr kann man, glaube ich, beitragen, dass das Unternehmen auch langfristig nachhaltig die richtige Richtung einschlägt.
Ein schönes, aktuelles Schlusswort. Und ich spiele meinen komischen Abspann. We stay tuned, das haben wir uns ausgemacht. Ich bin sehr interessiert an dieser neuen Entwicklung, da auch von dir, die eigentlich eh keine neue Entwicklung ist, sondern Summer of the Parts einer erfolgreichen Sportwirtschaftskarriere. Liebe ihr Leute da draußen, ich sage mal Tschüss von meiner Seite und glaube ganz sicher, dass euch die Folge so getaugt hat wie mich. Ciao von meiner Seite.
Danke und ciao. Podcast.